Mitglied war. Zum anderen die Anna Menzel und die Schwester Erika Leuschner war auch dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob ich jemand übersehen habe. Vielleicht sind noch Leute so aus eurem Umfeld, die verstorben sind im letzten Jahr. Wie dein und mein Leben weiterläuft, darüber ist kaum etwas Sicheres zu sagen, wie es persönlich mit dir weitergeht, in deiner Beziehung, beruflich, gesundheitlich, ob wir alle in einem Jahr noch da sind, das ist nicht sicher. Nur eines ist ganz sicher, der Tod ist todsicher. Und über die Besitzverhältnisse, da kann man auch was ganz Sicheres sagen. Steht schon in der Bibel, in 1. Timotheus 6, Vers 7, da heißt es, denn wir haben nichts in die Welt gebracht und darum werden wir auch nichts hinausbringen. Am Anfang null, am Schluss null, zwischendurch mal viel, mal wenig oder sehr viel oder gar nichts. Es ist eigentlich zweitrangig, die Besitzverhältnisse. Die meisten Menschen sterben nicht bei einem Flugzeugabsturz oder durch einen Unfall ganz plötzlich. Auch nicht durch Herzstillstand, auch wenn das so manche sind. Prinzipiell kann es jeden von uns sofort, jederzeit treffen, während dieses Gottesdienstes. Aber die meisten in unserem Land sterben doch bettlägerig am Schluss. Sind gebunden an ein Bett und werden dann sterben. Ich wollte eigentlich heute, das habe ich mir schon lange vorgenommen, ein Krankenbett hier stehen haben, so eins, und von dort aus predigen. Was zählt am Ende, wenn man da angekommen ist? Was zählt dann? Und ich fordere euch damit heraus, euch in diese Lage zu versetzen. Ich war am Dienstag dieser Woche oder der zurückliegenden Woche am Krankenbett meines 98-jährigen väterlichen Freundes, geistlichen Mitstreiters gestanden. Und wahrscheinlich geht es nicht mehr lang bei ihm. Und es hat mich wieder mal bewegt. Und ich werde immer wieder konfrontiert mit der Frage, und die Brigitte hat ja das Beispiel gesagt von der 32-Jährigen, was zählt am Ende unseres Lebens? Und wir können dieser Frage ein Leben lang ausweichen, aber am Schluss unseres Lebens, wenn es nicht ganz schnell geht und unverhofft und unerwartet, dann wird sich diese Frage spätestens dann stellen. Aber dann ist sie schwer zu lösen. Sie ist viel leichter heute zu lösen. Viel leichter. Denn das haben mir immer wieder Sterbende gesagt. Einer hat mal gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass man so schwach wird. Man kann in diesem Zustand, wenn man erstmal da angekommen ist, so wenig noch machen. Man kann auch nicht mehr umdenken. Jetzt glaube ich an Gott auf einmal. Das geht nicht automatisch. Sondern wir haben ein Leben lang dazu Zeit. Bevor ich uns einige Anstöße weitergebe, drei, was am Ende wirklich zählt, will ich zuerst sagen, was nicht zählt. Das ist einfacher gesagt. Berühmtheit. Ob du ein Star wirst, weltbekannt, irgendwas entdeckst, Bürgermeister, Politiker, Künstler, irgendwas. Das zählt nicht im Letzten. Besitzverhältnisse, wie viel du verdienst und wie viele Häuser du am Schluss hast und wie dick das Bankkonto ist, ist völlig unwichtig, völlig. Du wirst mit nichts und gar nichts gehen. Das steht 100% fest. bloß Anstand zu haben oder bloße Kirchenzugehörigkeit oder Gemeindezugehörigkeit ist unwichtig. Welche Titel du hast, ob ein Doktortitel, Professor, Direktor, Pastor, ich weiß nicht, warum die alle Tor heißen, Inspektor und so, zählt alles nichts, nichts. Was zählt denn dann ganz am Ende? Es gibt nur drei Dinge, glaube ich, die zählen. Das erste, bist du versöhnt mit Gott? Weißt du, wo du hingehst und wie es für dich weitergeht? Weißt du das? Hier beginnt bei vielen Menschen, wenn es ernst wird, ein Rumeiern. Man kann es ja nicht so sicher wissen. Es ist noch keiner zurückgekommen. Oh doch. Es gibt Menschen, die können mit großer Gewissheit sagen, wo sie hingehen. Ich habe mir ein Video besorgt von einem Mann. Habe mir das angehört und angesehen. Fand ich interessant, das Gespräch mit Karl Weyrich. War 84. Ist ein paar Wochen vor seinem Tod aufgenommen worden. Wie er bezeugt, wohin geht. Wie er sich darauf vorbereitet hat, was sein Leben so drin war und wohin geht. Oder ich denke an den Menschen, dem ich begegnet bin, als ich aus Amerika zurückkam. Ich war damals 36 Jahre alt, als ich von unserem Jahr USA zurückkam, und er war auch 36. Er war ein ehemaliger Jugendbündler von mir. Er hatte unheilbar Krebs, ich habe es erfahren. Bin dann ins Nordklinikum nach Nürnberg gefahren und dann haben wir miteinander geredet. Das hat mich beeindruckt an diesem Armin, wie er gesagt hat, ich weiß, wo ich hingehe. Wie er nicht gehadert hat damit, sondern wie er einfach vorbereitet war. Er weiß, wo er hingeht. Man kann es gewiss wissen. Und das Gerede, es ist noch keiner zurückgekommen. Auch so ein blöder Schmann. Es gibt wenig, das so fest bezeugt ist, wie dass Jesus auferstanden ist. Ja, es gibt keinen Beweisfilm oder so. Aber die Menge der veränderten Leben derer, die Jesus begegnet sind, auch aus dem muslimischen Bereich, wenn es jene Zeit gab, wo man das so leicht feststellen konnte, dass Jesus einen Unterschied macht, dann ist unsere Zeit. Noch nie hatten wir so viele Möglichkeiten, uns davon zu überzeugen. Noch nie in der ganzen Weltgeschichte haben so viele Menschen bezeugen können, dass sie Jesus begegnet sind, als der Auferstandene. In Träumen, in Visionen, im persönlichen Glauben. Und nichts aus dem Altertum ist so gut belegt wie die Geschehnisse im Leben Jesu. Es gibt Hunderte und Tausende von Handschriften. Worauf kann denn Gewissheit ruhen und aufgebaut werden? Ich möchte ein paar Dinge nennen. Nicht auf eigene Leistungen, nicht auf selbstproduzierte Frömmigkeit kann Gewissheit aufbauen. Ich möchte vier Bibelworte einfach mal lesen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die glauben, die darauf vertrauen, haben ewiges Leben. Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. 1. Johannes 5, Vers 1. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Also wer die Mitchristen liebt und wer Jesus liebt als seinen Herrn und Heiland, der ist von Gott geboren. Es ist die Zusage, da kann sich ein Mensch drauf verlassen. Und ein letztes, das habe ich euch geschrieben, 1. Johannes 5, Vers 13, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Hans-Peter Reuer, den ich zurzeit öfter höre, wenn ich meinen Sport mache, der sagte den prägnanten Satz, Glauben heißt annehmen, dass ich angenommen bin. Glauben heißt annehmen, dass ich angenommen bin. Und zwar meint er dieses Annehmen nicht, naja, das ist so eine vage Vermutung, ich nehme das so an, ja, sondern es ist das bewusste Annehmen eines Geschenkes. Dass man ein Geschenk annimmt, dass man das Geschenk aufpackt und dass man das, was da drin ist als Geschenk, dass man das anwendet. Das bedeutet annehmen. Glauben heißt annehmen, dass ich angenommen bin. Glauben kommt übrigens vom althochdeutschen geloben. Daraus ist das Wort Glauben entstanden. Und geloben heißt, wenn ich jemand geprüft habe, wenn ich Vertrauen zu jemand bekommen habe, wenn ich mit jemand Erfahrung gemacht habe, dann gelobe ich ihm Treue. Das ist Glauben. Glauben ist nicht vage für Wahrheiten. Das hat nichts mehr Glauben zu tun. Glauben heißt sich drauf verlassen auf einen anderen. Und dann eine feste, unverbrüchliche Bindung eingehen. So wie eine Verlobung normalerweise zu einer Ehe führt. So ist, wenn ein Mensch gelobt, Jesus nachzufolgen, dann wird er ihn eines Tages sehen. Und zwar dann, wenn er stirbt oder wenn Jesus wiederkommt. Das ist dann die Heirat. Jesus wird in der Bibel als der Bräutigam bezeichnet und die Gemeinde die Braut. Und mit diesem Bild der Verlobung, geloben, glauben, da hängt es zusammen. Das ist die erste wichtige Frage, die es zu beantworten gilt. Bist du versöhnt mit Gott? Hast du ein Ja gesagt? Übrigens, wer unter uns verheiratet ist, darf ich mal fragen, bei wem kein Trauzeuge dabei war bei der Hochzeit? Niemand, seht ihr? Es gehört dazu, bei den wichtigen Dingen gibt es einen Zeugen. Und ich möchte Mut machen, das unter einem Zeugen zu tun. Oder es dann wenigstens selber zu bezeugen. Das ist wichtig. Denn wer den Herrn Jesus bekennt, der wird gerettet. So heißt es in Römer 10. Zweiter Punkt. Ganz einfach eigentlich, bist du versöhnt mit deinen Angehörigen? Oder gibt es unerledigte und unbearbeitete Dinge? Das ist wichtig. Wenn du in dieser Situation bist, kurz vor dem Sterben, dann ist das die zweitwichtigste Frage, die wichtig ist, die wirklich wichtig ist. Ich kenne deine Geschichte nicht im Detail, deine Eltern, deine Beziehungen zu deinen Geschwistern. Aber ich weiß von Zeugnissen von Sterbenden, dass dieser Prozess, versöhnt zu sein, enorm wichtig ist. Ich erinnere mich noch an das Sterben von Frau A. im Krankenhaus. Sie war bei uns Gemeindemitglied. Sie war bei vollem Bewusstsein und sie war unheilbar krank. Das wusste sie. Und ich weiß noch an den Tag, ich kam aus Marburg zurück und sie bat darum, noch einmal Abendmahl feiern zu können. Und dann hat sie ihre Kinder und Verwandten eingeladen und bewusst Abschied genommen. Und es ist so schön, wenn ein Mensch versöhnt Abschied nehmen kann. Und wenn es da nicht Erbschwierigkeiten gibt und einen verstrittenen Bruder oder Schwester oder mit den Eltern verkracht sein. Und selbst wenn die nicht mehr leben, auch nicht mit Bitterkeit zu gehen. Ich habe vor 2008 zusammen mit meiner Frau ein Buch gelesen, das ich allen empfehlen kann und empfehlen möchte. Karl-Heinz Häfner ist Pfarrer gewesen oder ist noch in Reichelsdorf, Nürnberg-Reichelsdorf. Er hat als Pfarrer Und aufgrund persönlicher Erfahrung, wie er seine Oma und Opa begleitet hat im Sterben, er hat immer diese Sterbebegleitungen aufgeschrieben, sich Notizen gemacht. Und ganz, ganz viele Beispiele sind da drin. Das Sterben der Angst, der Tod und die Angst. Das finde ich ein faszinierendes Buch. Das hat uns im Urlaub, haben wir es miteinander so gelesen, meine Frau und ich. Und ich finde es faszinierend. Es kann was ganz Banales sein, was einen Menschen hindert zu sterben. Ich möchte mal ein ganz banales Beispiel daraus vorlesen. Die Krankenschwester berichtet von der Sterbenden, sie hat so Angst und sagt immer Licht aus. Herr Pfarrer, können Sie mal mit dieser Frau reden? Pfarrer Häfner geht hin zu dieser Frau und erhält sich mit ihr. Wieder sagt sie Licht aus. Sie konnte nicht mehr viel sagen. Und er macht sich Gedanken, was könnte es denn sein? Und er kommt auf den Gedanken, vielleicht brennt zu Hause bei ihr noch ein Licht. Sie ist mitten in der Nacht als Notfall ins Krankenhaus gekommen, alle Lichter brannten in der Wohnung, als die Rettungskräfte tätig waren und sie abholten. Und man hat vergessen, das Licht auszumachen. Und das hat diese Frau beschäftigt noch im Sterben. Eigentlich eine Banalität, würden wir sagen. Was soll denn das Licht? Daraufhin wurden Leute hingeschickt, das Licht ausgemacht. Der Pfarrer Häfner ging zu ihr hin und sagte, sie hatten recht. In der ganzen Wohnung hat das Licht gebrannt, aber jetzt hat es ihre Nachbarin ausgeschaltet. Nur noch ein Hauch, Gott sei Dank. Und die Frau ist verstorben. Beim Sterben fehlt die Kraft, um bisherige Verdrängungsmechanismen aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist so wichtig, die Dinge bei Lebzeiten, wenn wir noch bei Verstand sind und wenn wir noch psychische und physische Kraft haben, die Dinge zu ordnen und zu regeln. Denn vom Sterbebett ist ganz ungeeignet, Dinge zu erledigen. Sondern vorher ist es dran. Er hat hier ein Beispiel erzählt, das hat mich erschüttert. Und es gibt manchmal auch Sterbehindernisse, die tragisch sind. Jetzt muss ich schauen. Genau da ist es. Verbitterung. Frau S., Jahrgang 1919. Sie war eine harte Frau, auch sich selbst gegenüber. Noch in hohem Alter trug sie täglich Kohlen aus dem Keller in ihre Wohnung, machte Holz und so weiter. Ich dachte mir, die hat halt einen etwas spröden Charme. Unsympathisch war sie mir nicht. Sie war verwitwet und hatte weder Kinder noch Verwandte. Und das wusste ich auch. Und dass sie immer wieder im Streiten mit Nachbarn lag. Sie wurde pflegebedürftig, wollte aber nicht ins Krankenhaus und in ein Altenheim schon gar nicht. Ich will in meinen vier Wänden sterben. Die Diakonie pflegte sie. Ich springe dann ein Stück weiter. Sie hatte drei Kinder. Ich komme aus dem Sudetenland. Bis der Adolf Hitler gekommen ist, sind wir mit den Tschechen immer gut ausgekommen. Einige Nazis waren aber jetzt plötzlich die Herren und haben sich entsprechend aufgeführt. Nach dem Zusammenbruch hat man uns dann auf die Straße getrieben. Ich hatte meine drei Kinder, 3, 6 und 8 Jahre alt, bei mir und nichts anderes mehr als einen Leiterwagen. Wir wurden angespuckt und mit Prügeln aus unserem Dorf vertrieben. Unser tschechischer Nachbar hat jedem einzelnen meiner Kinder eine Kopfnuss gegeben. Zu Fuß, so schnell es ging, bin ich Richtung Grenze. Da kam ein Fluss, an der Brücke standen Soldaten. Was blieb mir übrig? Ich musste rüber. Da haben sie mir zuerst meinen Leiterwagen abgenommen, mir die Kleider vom Leib gerissen und jeder hat mich vergewaltigt. Ich war auf dem Boden gelegen, da habe ich aus dem Augenwinkel heraus gesehen, dass ein Soldat meinen kleinen Buben an den Füßen gepackt und ihn mit voller Wucht mit dem Kopf auf das Brückengeländer geschlagen hat. Anschließend hatte er ihn über das Geländer ins Wasser geworfen. Ich habe wie eine Irre getobt, aber sie haben mich festgehalten, den Kopf hochgerissen, sodass ich alles mit ansehen musste. Mit dem Gewehrkolben haben sie meine beiden anderen Kinder erschlagen und ins Wasser geworfen. Ich bin zusammengebrochen, habe nichts mehr gesehen und nur noch gespürt, wie ich hochgehoben und in das Wasser geworfen wurde. Ich habe meine Kinder gesucht, sie waren alle drei weg. Dann habe ich mich an das Ufer geschleppt. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich da gelegen bin. Ich wollte nur noch sterben, aber nicht einmal dazu hatte ich mehr die Kraft. Dann bin ich gefunden worden und irgendwann war ich hier. Ich weiß das alles nicht mehr so genau und will es auch gar nicht wissen. Schon oft wollte ich mich umbringen. Immer wieder bin ich an den Bahngleisen gestanden. Aber im letzten Moment war ich dann doch zu feige und bin wieder nach Hause. Und jetzt bin ich ein altes, böses, verbittertes Weibsstück, das bis oben hin voll Bitterkeit steckt. Es ist nicht leicht, alleine zu sein. Ich habe niemanden. Vor dem Sterben habe ich immer Angst gehabt. Verrückt, oder? Was habe ich denn zu verlieren? Ich habe ja schon alles verloren, was ein Mensch verlieren kann. Aber jetzt geht langsam diese Angst vor dem Sterben weg. Ich bin einfach nur froh, wenn es vorbei ist. Ich ertrage diese Bitterkeit nicht länger. Ich besuchte diese Frau regelmäßig. Es gab noch ganz gute Gespräche. Dass es einen Gott geben könnte, das hat sie nicht glauben können. Die Diakonie ermöglichte es ihr, ihrem Wunsch gemäß zu Hause sterben zu können. Bei ihrer Beerdigung waren zwei Mitarbeiterinnen der Diakoniestation und ich, der Pfarrer. So sind jetzt Dutzende von Beispielen, ganz anderer Art auch, aber Beobachtungen mit dem Sterben. Und ich kann euch sagen, das ist die zweitwichtigste Frage nach der ersten. Bist du versöhnt mit deinen Angehörigen? Bist du versöhnt mit deiner Lebensführung? Hast du die Dinge aufgearbeitet? Neid, Geiz, Hass, Bitterkeit und so weiter und so fort. Ich kann es nicht im Einzelnen ausführen, das muss jeder für sich übersetzen, was das für ihn heißt. Aber eins weiß ich, dieses Ding heute zu bearbeiten, ist leichter als morgen und als in 3 Jahren und schon viel leichter als auf dem Sterbebett. Vieles lässt sich nicht mehr lösen auf dem Sterbebett. Und drittens, gibt es Werke in deinem Leben, die im Feuer des göttlichen Gerichts Bestand haben? Oder wird dein Werk verbrennen, was du so aufbaust, was du so zusammenlebst in deinem Leben? Ich möchte uns dazu einen kleinen Bibelabschnitt lesen aus 1. Korinther 3, die Verse 12 bis 15. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber schon Gedanken gemacht habt. Wenn aber jemand, ich lese noch Vers 11 dazu, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wer auf ihn die Grundlage seines Lebens aufbaut, der ist gerettet. So, und jetzt geht's weiter. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird's klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Als ich diese Woche an dem besagten Krankenbett stand, da sagte mir ein Mensch über einen anderen Menschen. Sein Vater war Leiter eines großen christlichen Werkes. Er war Evangelist und von vielen hochgeschätzt. Ich kenne den Namen dieses Mannes. Er war unzähligen Menschen zum Segen. Aber der Sohn von ihm, der sagte, mein Vater hatte für alle Zeit, dieser Evangelist, dieser Leiter des christlichen Werkes, nur nicht für mich und meinen Bruder, für uns Kinder. Was baust du auf der Grundlage deines christlichen Glaubens? Die Werke, die retten uns nicht, die Werke allein verdammen uns nicht. Aber es gibt Dinge, die haben Ewigkeitsbedeutung und es gibt viele Dinge, die verbrennen wie Holz, Heu, Stroh, Stoppeln. Die sind nutzlos, völlig nutzlos. Was von dem, was du aufbaust in deinem Leben, hat Ewigkeitsbedeutung? Was hat bleibenden Wert? Was ist wesentlich? Ich kann diese Frage nicht für uns alle pauschal beantworten. Die musst du mit Gott besprechen. Aber ich kann da ein paar Andeutungen machen, zum Beispiel Charakter, sprich Heiligung. Bist du Jesus in deinem Leben ähnlicher geworden? Das, glaube ich, ist was ganz Wichtiges. Etwas, was in gewisser Weise Bestand hat. Weil es Frucht ist, die Jesus in unserem Leben wirken möchte, dass wir ihm ähnlicher werden. Und ein zweiter Tipp dazu, hast du Menschen im Schlepptau, denen du das Evangelium gebracht und vorgelebt hast? Hast du mit deinen Gaben und mit deinem Anteil am Gemeindeleben etwas dazu beigetragen, dass Menschen zum rettenden Glauben an Jesus gekommen sind? Ich glaube, das sind so Dinge, die Ewigkeitsbedeutung haben. Ich möchte schließen mit noch einem Buchtipp. Das erste links oben, der erste Buchtipp, vielleicht zu Weihnachten ein Geschenk, das Sterben, der Tod und die Angst. Und das zweite, da bin ich drauf gestoßen, mein Deadline-Experiment. Der Pfarrer und Journalist Heiko Bräuning, selber hat er 4 Kinder, der kam 2012 auf die blöde Idee, sich ein fiktives Sterbedatum zu setzen. 16. April hat mich ein bisschen erschaudert. Ich habe da Geburtstag. 16. April 2016. 4 Jahre hat er sich noch gegeben zu leben. Und hat dann sein Leben so eingestellt, als ob er am 16. April 2016 sterben würde. Und dazu wollen wir noch den kleinen Filmclip sehen, wer den jetzt einspielt. Man nennt, im Mittelalter gab es eine Formulierung, die nannte man Ars Moriendi, die Kunst zu sterben. Die Kunst, sich auf das Sterben vorzubereiten. Es gab im Mittelalter Anweisungen, wie man das tut. Und ich glaube, das ist so ein modernes Experiment. Das Buch hat den Untertitel vom fiktiven Sterben zum glücklicheren Leben und wir werden den Autor jetzt im kleinen Film sehen. Das ist der Abschluss.
In 4 Jahren bin ich tot. Das hat sich der evangelische Gemeindepfarrer Heiko Bräuning aus Wilhelmsdorf bei Ravensburg 2012 gesagt und sich ein fiktives Sterbedatum gesetzt. Am 16. April 2016 ist das Leben vorbei.
Und deshalb habe ich mir gesagt, okay, ich stelle mir das wirklich tatsächlich mal vor, wie das ist, wenn ich nicht irgendwann sterbe, sondern einen ganz bestimmten Tag, deshalb 16.04.2016. Und dann stand plötzlich 2012 dieses Sterbedatum in meinem Kalender fest. Und es war nicht mehr aus dem Kopf zu kriegen und nicht mehr aus dem Kalender rauszulöschen.
Heiko Bräuning will bewusster leben, mehr Zeit mit der Familie verbringen und weniger Zeit mit unnützen Dingen.
Ich persönlich habe für mich gemerkt, viele Entscheidungen, die zu treffen wären, im persönlichen Bereich, im finanziellen Bereich, im gesundheitlichen Bereich, im beruflichen Umfeld, die werden ganz oft auf die lange Bank geschoben. Und mit der Haltung und Meinung, ich habe doch noch ewig Zeit, um mich zu entscheiden, um dies oder jenes umzusetzen.
Seine Gedanken in dieser Zeit hat er in einem Buch festgehalten. Um das fiktive Sterbedatum ständig präsent zu haben, hat er sich sogar seine eigene Todesanzeige gestalten lassen.
Das hing wie so ein Damoklesschwert über mir und ich kam aus dem Gedanken nicht mehr raus.
Mit Ende 40 krempelt Heiko sein Leben um. Er leistet sich Urlaube mit der Familie, geht pünktlich aus dem Büro und schafft es, bei fast jedem Fußballspiel seines Sohnes dabei zu sein. So vergehen 4 Jahre. Dann ist die Woche vor dem 16. April 2016.
Dann kam in den Nachrichten, Guido Westerwelle ist gestorben, Lothar Späth ist gestorben, Roger Cicero ist gestorben. Ich habe so bei jedem Nachrichtenhören den Eindruck gehabt, hey, ich komme da gar nicht raus. Ich bin ständig dran erinnert worden.
Der 16. April fällt auf einen Samstag. Der Tag, auf den Heiko die ganze Zeit gewartet hat. Seine Deadline ist gekommen.
Ich habe nach dem Aufstehen Frühstück gemacht für meine Familie, für meine Kinder. Wollte noch mal ein letztes Mal gut frühstücken mit denen. Dann bin ich noch mal auf dem Fußballplatz, nachdem ich auf dem Wertstoffhof war. War ein völlig normaler Tag. Ich war nicht besonders aufgeregt, aber ich war über jede Minute glücklich, die ich mit meiner Familie noch hatte. Und so ging dieser Tag, 16.04. zu Ende, ohne dass ich gestorben bin. Und dieses Gefühl, ich habe Zeit geschenkt bekommen, ja, ein tolles Gefühl.
Heute hat Heiko Bräuning vor dem Sterben keine Angst mehr.
Und ich habe den Eindruck, wir werden glücklicher, wenn wir den Tod ins Leben holen und uns damit wirklich vertraut machen, als ob der Tod zum Leben dazugehört und als ob der Tod ein guter Freund wäre. Als Pfarrer muss ich natürlich sagen, ich habe die Hoffnung, dass der Tod nicht alles ist und deshalb spielend locker leicht ins Leben gehört und wir damit spielend umgehen dürfen.
Ja, das einfach als Anregung. Wer möchte, kann sich so ein Kärtchen mitnehmen. Da habe ich nochmal die 3 Punkte drauf und auf der Rückseite die 2 Buchempfehlungen.